Deutschlandfunk Kontrovers.
Mit Christine Heuer im Studio heute Morgen und unser Thema dreht sich um die Polizei. Seda Basay Yildiz war die erste, es folgten Janine Wissler und Idil Beider, was die Frankfurter Anwältin, die linken Politikerin, die Kabarettistin und, wie wir mittlerweile wissen, eine ganze Reihe anderer Personen des öffentlichen Lebens, überwiegend übrigens Frauen, gemeinsam haben. Sie alle haben mit NSU 2.0 unterzeichnete Morddrohungen erhalten. Ihre Privatadressen sind dafür von Polizeicomputern in Hessen abgerufen worden. Stecken Polizisten hinter NSU 2.0? Sind die Ordnungshüter selbst Täter oder Mithelfer? Reden wir über Einzelfälle oder ein strukturelles Problem bei der Polizei? Und wie passen die Krawallnächte in Stuttgart und gerade jetzt am Wochenende in Frankfurt dazu? Ausschreitungen, bei denen nach Polizeiangaben überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund Polizisten gezielt angegriffen haben. Beamte als Feindbild, wird die Polizei zum Buhmann gemacht, mitten hinein in Deutschlands Debatte über Rassismus und Rechtsextremismus. Drohschreiben aus Amtsstuben, die Polizei, dein Feind oder Helfer. Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Idil Beider, der mit Mord bedrohten Kabarettistin. Sie ist uns aus dem Deutschlandfunk Börsenstudio in Frankfurt am Main zugeschaltet. Mit Jörg Radek, er ist Vizevorsitzender bei der Polizeigewerkschaft GdP. Er nimmt im Berliner Deutschlandfunk Funkhaus an unserer Sendung teil. Und mit Michael Koffer von der CSU. Er ist als Bundestagsabgeordneter Mitglied im Innenausschuss und ihn erreichen wir in unserem Deutschlandfunkstudio in München. Guten Morgen erst einmal an Sie alle drei und vielen Dank, dass Sie heute Vormittag mit uns diskutieren.
Guten Morgen.
Und diskutieren möchten wir wie immer in Kontroverse, auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Die Telefone sind freigeschaltet, mailen können Sie uns natürlich auch. Wenn Sie also etwas zum Thema sagen oder fragen möchten, dann melden Sie sich gern. Und zwar unter der Telefonnummer 00800 446 4464 oder schreiben Sie an kontrovers@deutschlandfunk.de. Beides wiederhole ich noch einmal. Die Telefonnummer ist die 00800 446 4464 und die E-Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Zwischen 8 und 9 Uhr heute früh konnten interessierte Hörerinnen und Hörer auch schon auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Hier eine Auswahl, was Sie uns dort hinterlassen haben.
Peter Steiner, Stuttgart. Die Polizei war früher immer dein Freund und Helfer. Aber schon vor Jahren hat ein Polizist zu mir gesagt in Stuttgart, es gibt Leute, die haben keinerlei Respekt vor uns. Im Gegenteil, die spucken einem ins Gesicht.
Ich komme aus dem Landkreis Celle, mein Name ist Dete. Die Missstände, zu wenig Personal, schlechte Bezahlung oder wie auch immer, diese vielen Überstunden und so weiter. Das ist die Wurzel allen Übels.
Ja, Hengibert Kissingen. Vielleicht ist die Ursache auch in der Politik zu suchen. Ja, ich würde gern mal sehen, dass ein Politiker eine Woche mit Polizeibeamten auf Streife geht in einer Großstadt. Vielleicht wird dann manches klar, wenn sich Polizeibeamte dem rechten Spektrum zuwenden.
Ja, guten Tag, mein Name ist Michael Philips aus Berlin. Also ich finde, es ist Alltag vieler Menschen mit nicht weißer Farbe, ungleich öfters von der Polizei kontrolliert zu werden, auch rassistische Schikanen passieren oft. Also dass die Polizei ein Rassismusproblem hat, finde ich, ist offensichtlich. Und dass das immer noch geleugnet wird vom Innenminister und führenden Polizeikräften, finde ich ein Skandal.
Ja, guten Tag, hier ist Luzi Engel. Ich bin eine transsexuelle Frau und insofern erlebe ich mitunter sehr nette, sehr hilfsbereite Polizisten, die meinetwegen auch mit was von mir unzufrieden sind, aber mir das auf eine nette, anständige Weise sagen können. Und ich erlebe das Gegenteil, ein äußerst diskriminierendes und eigentlich feindliches Auftreten der Polizisten mir gegenüber.
Super Berlin, ob es rechtsradikale Strukturen in der Polizei gibt, und vieles deutet darauf hin, könnte eine Studie beweisen bzw. entkräften. Also los.
Also los, und damit fangen wir auch an mit der Studie zum Rassismus in der Polizei. Jörg Radek, der Polizeigewerkschafter in unserer Runde, Sie haben gesagt, also so ganz generell halten Sie es da eher mit Horst Seehofer, so ganz generell wollen Sie so eine Studie nicht haben. Warum eigentlich nicht?
Wir als Gewerkschaft der Polizei lehnen eine Studie, die sich rein dem Rassismus in der Polizei widmet, ab, weil es würde eine Stigmatisierung einer besonderen Berufsgruppe darstellen. Wir wissen, dass die Polizei als Trägerin der staatlichen Gewaltmonopols eine hohe Verantwortung hat. Und wir wissen auch, dass wir in Personalauswahl, in der Ausbildung, in der Fortbildung, dass wir da dem auch Rechnung tragen müssen. Aber eine Studie nur für die Polizei würde ich ablehnen. Eine Gesellschaftsstudie über Rassismus in Deutschland würde schon ein ganz anderes Bild darstellen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass diese Diskussion ein Stück weit aufgrund des Mordes an Floyd in Amerika hier nach Deutschland transportiert worden ist, ohne dass wir sowohl die gesellschaftliche Situation, auch nicht die Situation der Polizei in Deutschland miteinander vergleichen können.
Nun könnte man aber sagen, Herr Radek, wenn die Polizei kein Rassismusproblem hat, muss sie auch keine Sorge haben vor den Ergebnissen einer solchen Studie.
Also mein Eindruck ist bei dieser Diskussion, man zeigt auf die Polizei und sagt, ihr habt ein Problem und wir beweisen euch jetzt, dass ihr ein Problem habt. Wir haben eine Zustimmungsrate von über 80% in der Gesamtgesellschaft für das polizeiliche Handeln. Dass die Menschen sich wertgeschätzt fühlen von der Polizei, dass die Menschen sich von der Polizei rechtmäßig behandelt fühlen, gibt eine hohe Zustimmungsquote. Wir haben Fälle, und ich spreche nicht mehr von Einzelfällen, wir haben Fälle, die einen Eindruck erwecken, dass wir ein Rassismusproblem haben. Dem müssen wir auch nachgehen. Ich halte es für nicht akzeptabel, dass es Drohmails, wenn es sich bewahrheitet, aus Polizeikreisen mit der Unterschrift NSU 2.0 versandt werden. Und das hat im Übrigen, um die Einwand eines Zuhörers eben aufzugreifen, wer solche Mails verschickt, der kann das nicht rechtfertigen, dass wir Personalmangel in der Polizei haben. Das ist schlicht und ergreifend unanständig.
Idil Beider ist Adressatin dieser Drohmails gewesen. Sie ist Kabarettistin, türkischstämmig. In einem früheren Leben, Frau Beider, haben Sie mit Jugendlichen, Migranten vor allen Dingen, gearbeitet. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Fühlen Sie sich wertgeschätzt von der Polizei, auch nach Ihren Erfahrungen, die Sie jetzt mit diesen Drohschreiben gemacht haben? Sie sind ja ganz oft zur Polizei gegangen, haben Anzeige erstattet und haben anschließend gesagt, jetzt hätten Sie Angst vor der Polizei.
Naja, also ich meine, natürlich ist das ja obskur für mich, die Situation zu haben, dass ich von der Presse sozusagen informiert werde, dass meine Daten abgerufen wurden, widerrechtlich auf dem Polizeicomputer in Wiesbaden. Natürlich ist das nicht nur zutiefst irritierend. Ich habe ja auch eine Geschichte damit, also 8-mal die Anzeigen einzustellen, ohne dass das weiterermittelt wird, ohne dass da irgendwie überhaupt was passiert oder mit mir kommuniziert wird. Das ist natürlich für mich eine obskure Situation. Da kann man wirklich nicht davon, also von mir auch verlangen, dass ich ein super, super Vertrauensverhältnis da habe. Hm. Das ist mitnichten der Fall.
Was heißt das genau, wenn wir jetzt über Rassismus sprechen zu Beginn, Frau Beider? Halten Sie deutsche Polizisten für rassistisch? Ist das Ihre Erfahrung?
Also ich denke, es ist so eindimensional sind die Dinge natürlich nicht. Also deutsche Polizisten an sich, das wäre ja fatal, sowas zu behaupten. Aber ich meine, wir haben natürlich auch Polizisten, die sich einsetzen gegen Rassismus. Zum Beispiel die Polizisten polizeigrün.ev. Das ist ja schon, das sind ja schon Polizisten, die sagen, wir haben durchaus ein Rassismusproblem und wir möchten auch, dass das geklärt wird. Wissen Sie, ich finde das kontraproduktiv zu sagen, wir haben nichts, da wird nicht geguckt, wir brauchen keine Studie, nö, brauchen wir alles nicht. Was diese Studie in erster Linie soll den guten Beamten helfen, die nicht rassistisch sind, diese rassistischen Polizisten aus dem Dienst zu kriegen. Also das dient nicht, die Polizei da zu diskreditieren. Das ist überhaupt gar nicht Absicht einer solchen Studie. Mhm. Es geht auch nicht darum, die Polizisten zu stigmatisieren. Mhm. Ganz im Gegenteil, sondern es sollen die Polizisten unterstützt werden, die ihre Arbeit eben verdammt gut machen und die eben sagen, Moment mal, wir haben hier ein bisschen zu viele rassistische Elemente in der Polizei, die sich mittlerweile organisiert haben. Und ja, wir haben auch ein strukturelles Problem. Mhm. Wir haben Racial Profiling, das, was am Opernplatz passiert ist, ist ein ganz klares Ereignis und Ergebnis von diesem Racial Profiling.
Ja, sehr interessant. Michael Kuffer, der CSU-Politiker, ist uns zugeschaltet aus München, ist Mitglied im Innenausschuss des Deutschen Bundestags und atmet im Hintergrund schon etwas schwer, wenn er hört, was Idil Beider über Frankfurt sagt. Das haben wir ja jetzt am Wochenende gerade erlebt. Da gab es gezielte Angriffe auf Polizisten und zwar unter dem Jubel Anwesender auf diesem Opernplatz, wo in der Nacht auf den Sonntag, glaube ich, war es, gefeiert wurde. Ist da die Polizei selber dran schuld, Herr Kuffer, wenn sie dann angegriffen wird?
Lassen Sie mich vielleicht einen Satz vorweg sagen, weil Sie mir, weil Sie gesagt haben, ich würde schwer atmen wegen Frau Beider. Das ist nicht der Fall. Und ich meine, Frau Beider ist natürlich in besonderer Weise schwer betroffen. Und insofern kann ich natürlich auch verstehen, dass sie da eine besondere Sichtweise auf das Thema hat. So, die Frankfurter Situation und die Übergriffe auf die Polizeibeamten haben natürlich nichts damit zu tun, dass die Polizei daran selber schuld wäre. Mitnichten. Trotzdem ist es natürlich so, dass es in der hessischen Polizei offensichtlich ein Problem gibt. Womit wir es da jetzt zu tun haben, das muss jetzt genauer aufgeklärt werden. Dafür hat allerdings ja auch die Landesregierung jetzt einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der ja auch unter anderem eine sozialwissenschaftliche Studie mit einschließt. Also ein Stück weit ist das in Hessen, dort wo es Anlass gibt, der Frage zumindest nachzugehen, ja auch bereits in die Tat umgesetzt.
Ja, gerade von der Polizei, da passiert etwas, was Sie immer wieder beklagen. Die hessische Polizei hat ein Problem, sagt der Politiker. Was sagt denn der Polizeigewerkschafter dazu?
Also wir müssen uns die Fälle im Einzelfall wirklich sehr detailliert anschauen, weil offensichtlich es dort Fehlverhalten gibt. Ich betone nochmal, wenn von einem Dienstrechner aus solche Drohmails versandt worden sind, muss das lückhaltlos aufgeklärt werden. Es reicht allerdings nicht nur disziplinarrechtlich und strafrechtlich dagegen vorzugehen, sondern wir müssen, glaube ich, auch in der Polizei etwas für die Prävention machen. Wir müssen die Kollegen, die abstumpfen im Dienst, die durch ihr Erlebnis ein besonderes Verhaltensmuster auflegen, die müssen wir schützen, die müssen wir widerstandsfähiger machen, damit sie eben nicht zu solchen Taten neigen, beziehungsweise, dass wir ihnen dann also auch helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Das, was die Kollegen in der Samstagnacht erlebt haben. Und wir erleben das ja jetzt nicht nur in Frankfurt. Wir haben Stuttgart gehabt, wir haben Erfurt gehabt, auch an diesem Wochenende. Da sind die Rechten auf die Polizei losgegangen. Also wir erleben schon, dass auf einmal bei ganz normalen Polizeisituationen den Kollegen, und sie haben noch nicht mal ihre Eingriffsmaßnahme begonnen, da schallt ihnen schon Nazis entgegen und da wird die Nazi-Keule geschwungen. Heute Nacht haben wir erlebt, dass dort also unter Jubel abgefeiert wurde, wenn Glasflaschen auf Polizisten geworfen werden. Ich glaube, wir haben ein gesellschaftliches Spannungsverhältnis. Das müssten wir klären an der Stelle. Wir müssten so klären, dass ein gesellschaftliches Miteinander wieder besser möglich ist.
Idil Beider, die Polizei hat in beiden Fällen, jetzt in Frankfurt und auch schon in Stuttgart gesagt, überwiegend seien das junge Männer mit Migrationshintergrund gewesen, die da randaliert und eben auch Menschen in Uniform angegriffen haben. Was treibt denn diese Menschen an, Gewalt auszuüben gegen Polizisten?
Also das kann ich natürlich nur mutmaßen, da ich ja nicht in denen drin stecke. Aber ich kann Ihnen von hier aus sagen, dass wir generell jetzt zurzeit eine sehr angespannte Situation haben. Ich denke, Sie müssen mit einbeziehen, dass natürlich eventuell die Eltern dieser Jugendlichen ihre Jobs verloren haben durch Corona. Wir wissen nicht, wie angespannt die Situationen sind generell in ihrem Leben. Wir wissen natürlich auch, dass Migranten, das haben wir ja nun wirklich lange, lange erforscht, Migranten natürlich unter sehr viel schwierigeren Bedingungen hier in Deutschland leben. Also dass sie keine Ausbildung finden, dass sie diskriminiert werden, dass es viel Rassismus gibt. Sie werden in Shisha-Bars hochgenommen, nonstop. Man gängelt sie permanent mit Racial Profiling. Also um es mal so auszudrücken, das sind ja genau diese Jugendlichen, sind ja die, die für Racial Profiling sozusagen in Frage kommen. Und irgendwann, denke ich, kommt da ein Punkt. Natürlich auch, und deshalb, das ist sehr richtig, wir müssen das auch im Kontext von Black Lives Matter denken. Das ist eine globale Bewegung. Es geht zurzeit, wenn Sie mal gucken, in den Netzwerken überall auf der Welt geht es um Polizeigewalt. Also das ist jetzt nicht nur hier so. Ich denke, es ist generell gerade ein globales Thema, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Und es geht auch nicht darum, zu sagen, die bösen Polizisten, das finde ich, das wäre ja sehr profan und auch wirklich banal und unfair. Sondern es geht darum, dass wir sagen, okay, wir merken, wir müssen uns der Zeit ein bisschen anpassen. Wir müssen uns reformieren, auch als Polizei. Und ich sehe oder hoffe zumindest auch, dass das eine Form von Einsicht herrscht, dass man das so nicht mehr weitermachen kann. Und ich möchte Ihnen mal was sagen. Ich denke, wissen Sie, diese Jugendlichen sind, das ist ganz wichtig, das nochmal zu benennen, diese Jugendlichen sind nicht von irgendwelchen Migranteneltern die Kinder, das sind die Kinder unserer Gesellschaft. Die haben wir hier gemacht. Die sind nicht irgendwo gebacken worden und dann hier rübergebracht worden, um Ärger zu machen, sondern es sind genau die, die davon betroffen sind, dass Jugendprojekte eingeschränkt werden, dass Jugendzentren zumachen, dass großartige Projekte überhaupt nicht mehr finanziert werden. Und wir müssen uns auf eins einstellen. Die Wirtschaftskrise, die jetzt kommen wird mit dem, was durch Corona entstanden wird. Wir haben noch nicht mal angefangen zu begreifen, was das für ein Ausmaß hat. An Armut, die auch noch auf uns zukommt.
Da steckt schon ganz viel drin. Wir haben in Kontrovers, das ist eine Sendung mit Hörerbeteiligung, wir haben den ersten Hörer in der Leitung. Herr Roth aus Berlin ruft uns an. Guten Morgen, Herr Roth.
Guten Morgen, ich grüße Sie. Ja, es ist fast ein bisschen schade, dass ich da nicht an die Frau Beiter anknüpfen kann thematisch. Ich wollte noch mal zurück zu einem der Anfangsfragen der Sendung. Und zwar, also als das letzte Woche rauskam, dass es wieder passiert ist, dass wieder mutmaßlich hessische Polizisten Beihilfe zu nationalsozialistischem Terror geliefert haben, denn solche Drohmails, das ist ein Teil von Terror. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, schon wieder, und habe geguckt, was ist denn eigentlich mit den Ersten passiert? Und dann hat es mich vom Stuhl gehauen. Stellen Sie sich vor, dieser Fall ist ja schon mal so in kleinerem Ausmaß vorgekommen, vor 2 Jahren. Und man weiß bis heute nicht, wer es war.
Entschuldigen Sie bitte,
also an dieser Stelle lassen Sie mich meine Wut ein bisschen raus. Ne? Also
bitte schön.
Wohl zu formulieren. Stellen Sie sich vor, eine Polizeibehörde, die nicht in der Lage ist, 2 Jahre lang in ihrem Hause Ordnung zu schaffen, in einer Polizei, in der, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, die Leute haben einen verdammt harten Job, einen wichtigen, guten Job, den ich auch schätze. Deswegen haben die auch ein hohes kollegiales Vertrauen gegeneinander. Das heißt, das wissen mehr als nur einer, was da passiert ist.
Habe ich mich.
Und in 2 Jahren kriegt man es nicht raus. Was ist los?
Herr Roth, wollen wir es an Jörg Radek weitergeben? Weil in der Tat, ja, diese Frage habe ich mir auch gestellt. Wie kann es sein, dass nachgewiesen ist, dass Daten von einem bestimmten Computer in einer Amtsstube abgerufen werden und 2 Jahre später weiß man immer noch nicht, wie das passieren konnte und wer es war?
Es gibt Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wer die Personen waren, die von dieser Abfrageeinheit gearbeitet haben, weil offensichtlich die Einheit nicht geschlossen wurde. Das heißt,
Der Computer war offen.
Mhm. Ja, danke. Der Computer war offen. Das sind Dinge, die dürfen nicht passieren, sind passiert. Wir schlagen jetzt als Gewerkschaft Polizei vor, dass man bei jeder Abfrage, die man macht, sich nochmal getrennt anmelden muss, damit solch eine Lücke nicht passieren kann.
Gut, das sind die Maßnahmen in die Zukunft, Herr Radek.
Genau.
Aber
ja.
Warum, die Frage von Herrn
Roth,
warum ist das nicht aufgeklärt nach all der Zeit?
Also wir haben auch schon in der Vergangenheit eine anonyme Kommunikation gehabt, die nur eine Nachricht senden und sich nicht weiter dann äußern. Und dann macht es auch für Ermittler Probleme nachzuvollziehen, aus welchem Computer sind die abgegangen.
Entschuldigen Sie, Herr Radek, dass ich Sie unterbreche. Also mir ging es ja tatsächlich nicht mal um die Mails. Da habe ich mir auch gedacht, nein, Herr Radek, als ich Ihnen zugehört habe vorhin, dass die Mails vom Polizeicomputer gesendet worden sind, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt zur Diskussion steht. Aber die Informationen stammen ja offensichtlich von da. Und worauf ich abheben wollte ist, auch wenn das eine Person da ist, in einem Polizeikommissariat arbeiten Menschen vertrauensvoll miteinander. Das heißt, die Leute wissen voneinander ungefähr, wie sie ticken, müssen sie ja, weil sie sich aufeinander verlassen müssen. Und auf der anderen Seite, nach Jahren hat niemand in diesem Kommissariat dazu beigetragen, es muss ja nicht derjenige sein oder diejenige, die selber stellt, aber auch niemand anderer dazu beigetragen, das aufzuklären.
Das stimmt nicht ganz. Die hessische Polizei hat auf die ersten Fälle reagiert. Eine 60-Mann starke oder kopfstarke Ermittlungsgruppe ist eingerichtet worden. Es hat Hausdurchsuchungen gegeben, es hat Sicherstellung von Computern gegeben. Es gab Auswertungen, die leider bisher ins Nichts geführt haben.
Darf ich da ganz kurz den Politiker ins Spiel bringen? Michael Kurfer, der Innenpolitiker von der CSU. Wenn das so ist, wie Herr Radek es jetzt eben gerade schildert, 60 Mann untersuchen, forschen, versuchen rauszufinden, wer dahinter steckt, und das fruchtet alles nichts. Hat die Polizei da ein viel größeres Problem, als wir eigentlich annehmen, weil sie einfach nicht mehr schlagkräftig sich selber unter die Lupe nehmen kann?
Also ich habe ja eingangs zwei Dinge gesagt, nämlich erstens, ein pauschales Rassismusproblem bei der Polizei erkenne ich nicht. Zweitens, ich habe die sehr deutliche Formulierung gebraucht, dass die hessische Polizei ein Problem hat, und zwar mit diesem Vorgang. Weil wenn man es vom Ergebnis her betrachtet, hat der Hörer natürlich völlig recht. Das Ergebnis ist halt nun mal inakzeptabel. Es ist inakzeptabel, dass wir Abfragen vom Polizeicomputer haben und Mails, die von dienstlichen Rechnern der Polizei versandt werden, mit Drohinhalten, mit, was wir noch nicht bis jetzt ja noch nicht völlig aufgeklärt ist, aber der Verdacht ist jedenfalls im Raum, mit Netzwerkcharakter, mit möglicherweise Verbindungen zum NSU. Dieses Ergebnis ist absolut inakzeptabel und es muss natürlich aus der Welt geschafft werden, schnellstmöglich, und so lange gibt es dieses Problem. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Ja. Trotzdem ist es, auch wenn es zum Haare raufen ist, ist es natürlich, aber es ist am Ende ein technisches Problem, das zumindest erklärt, warum es bisher so schwierig war, das aufzuklären. Sag nochmals, muss für die Zukunft sofort beendet werden. Aber wenn es nun mal so ist, dass es in der Vergangenheit möglich war, sich unter einem Benutzernamen anzumelden, die Maske offen geblieben ist und wer auch immer aus der Dienststelle sich an diesen Rechner setzen konnte, eine Abfrage starten, vielleicht sogar eine E-Mail verschicken konnte, dann ist es halt technisch nicht mehr möglich, im Nachhinein aufzuklären, wer das im Einzelfall gewesen ist. Mhm. Und deshalb sind die Ermittlungen so zäh, die sich aber immer noch hinziehen. Ich meine, es sind 6 Beamte suspendiert worden und die Ermittlungen dauern an.
Herr Kurfer, muss Sie jetzt unterbrechen, weil gleich die Nachrichten kommen. Ich möchte mich ganz herzlich erstmal bei Herrn Roth aus Berlin bedanken und sagen, ob das da wirklich nur ein technisches Problem vorliegt, das diskutieren wir gleich weiter um 10.35 Uhr in der Sendung Kontrovers. Und Herr Radek, wir hatten vor den Nachrichten darüber gesprochen, warum es eigentlich an der Aufklärung so hapert bei dieser Datenabfrage aus hessischen Polizeicomputern. Ist das wirklich nur ein technisches Problem oder hat unser Hörer Herr Roth, der die Frage ja auch aufgeworfen hat, recht, dass er sagt, das sind doch Menschen, die arbeiten gemeinsam in einem Büro, die kennen sich seit Jahren zum Teil, die reden miteinander. Wie kann das sein, dass da eine rechtsextreme oder extremistische Gesinnung nicht auffällt?
Ich möchte gerne daran anknüpfen, als Herr Roth noch an seine Zwischenbemerkung machte. Die in Rede stehenden Drohmails wurden von Rechnern versandt, die fürs Darknet arbeiten. Und sie wurden versandt mit wechselnden IP-Adressen. Das heißt, es ist unglaublich schwierig nachzuvollziehen, wer diesen Server bedient hat, wer der Absender ist, weil eine sofortige Anonymität eintritt. Das ist etwas, das kann man jetzt abtun als eine technische Hürde, die wir dort haben, aber das ist elementar in diesem Fall.
Also Sie wissen eigentlich, wer dahinter steckt, Sie können es nur nicht beweisen?
Nein. Wir wissen nichts, wir haben keine Ansatzpunkte, weil die Nachricht wird von einem verschlüsselten Rechner versandt. Die Rechner, die im Darknet eingesetzt werden, um beispielsweise Waffenschmuggler aufzunehmen, um beispielsweise Kinderpornografie zu ermitteln, arbeiten ja verschlüsselt an dieser Stelle. Und nachzuweisen, von welchem Rechner das kommt, brauchen Sie auch einen Adressaten, auf den Sie abrufen können. Mhm. Und das ist eben das technische Problem.
Ich will aber auf die
Frage von Herrn Roth noch gerne eingehen. Ja. Ich denke schon, dass in einer Gruppe, die zusammenarbeitet, die Gefahr besteht, dass jemand durchaus abdriftet. Dann gibt es aber in diesen Gruppen auch soziale Kontrollen. Es gibt auch ein Korrektiv und das stellt sich in der Gruppe dar.
Und wie funktioniert das dann?
Man, man unterhält sich, man tauscht sich aus und dort, wo wir Möglichkeiten haben, dass das, wo ein Kollege sagt, ich möchte hier drüber reden, ich möchte drüber sprechen, weil ich habe jemanden, der sich rassistisch, der sich jetzt extremistisch äußert, hat er die Möglichkeiten, zu seinem Dienstvorgesetzten zu gehen. Er hat auch die Möglichkeiten, sich an Personalräte, an die Gleichstellungsbeauftragten, an die Vertrauensräte für schwerhörige Menschen zu wenden. Also es gibt Strukturen, an die ich mich wenden kann, wenn ich so etwas feststelle und davon wird auch Gebrauch gemacht.
Frau Beider, habe ich Sie im Hintergrund ungläubig lachen hören oder?
Ja, also ich bin schon fasziniert, wirklich. Also ich bin, will hier niemandem zu nahe treten, aber diese derartigen permanenten Verleugnungen, es geht nicht um das Computerproblem, es geht darum, dass wir Polizisten haben, die ganz deutlich ich sag's mal auf den Punkt, die Nazis sind. Das ist ein großes Problem, das diskreditiert die Polizei im Allgemeinen und nicht irgendwie ein Rechnerproblem. Also ich muss ich wirklich an dieser Stelle nochmal sagen, für mich ist das eine völlig obskure Aussage einfach. Natürlich haben wir Kopfgeist und es ist durchaus nicht so leicht für Polizisten, sich einzusetzen und zu sagen, Moment mal, hier stimmt was nicht, weil sie doch gemobbt werden von den anderen. Ich meine, Herr Dobrowski kann darüber ein Lied singen. Einer der Polizisten, der eben sagt, nee, Moment mal, wir haben hier ein Problem. Und ich meine, wenn es wirklich, wenn es Polizisten gibt, die Aussagen treffen, wie wenn wir Migranten quasi jagen oder besonders ins Augenmerk nehmen, eben auch durch Racial Profiling, dann haben wir ein besseres Standing in der Polizei und könnten eventuell auch besser befördert werden. Dass diese Aussagen, um diese Dinge muss man sich kümmern. Das kann nicht sein. Kann einfach nicht sein.
Herr Hartmann aus Ostfriesland ruft uns an. Guten Morgen, Herr Hartmann.
Guten Morgen in die Runde.
Was haben Sie beizutragen?
Also ich frage mich so ein bisschen, ob die Jungs so sackendoof sind, dass sie ihre Spuren nicht weit genug verschleiert haben, dass es bis auf Dienstrechner zurückzuführen ist, oder ob da nicht doch irgendwas gekapert worden ist. Weil entweder reicht dieses rechtsextreme Netzwerk, so es denn existiert, bis ganz nach oben, also wirklich in die höchsten Ministerialebenen der Kontrollbehörden, dass sie sich so sicher fühlen, dass man so agieren kann. Oder die Jungs sind so doof, dass sie aus dem Dienst entfernt werden müssen, nicht nur wegen ihrer Gesinnung, sondern auch wegen der Dummheit. Das mal dazu und zum Thema Racial Profiling. Ja, gibt es mit Sicherheit. Es macht aber auch keinen Sinn, hier in Aurich auf dem Wochenmarkt eine 70-jährige, weißhäutige und weißhaarige Frau nach ihrem Aufenthaltstitel zu fragen. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Genauso wie ich als Autofahrer, als Handwerker mal kontrolliert werde, ob ich Alkohol getrunken habe. Das ist auch gängig, da rege ich mich aber auch nicht drüber auf. Wenn ich mal ein bisschen zackig gefahren bin und ich komme in eine Kontrolle, wird grundsätzlich die Frage gestellt, haben Sie Alkohol getrunken? Nö, habe ich nicht. Und? Das nehme ich denen aber auch nicht übel. Genauso wie auf dem Bau kontrolliert wird, ob die ihren Sozialversicherungsausweis dabei haben. Das passiert bei der Bank auch nicht. Da fragt auch kein Mensch nach.
Ja, ist eigentlich wieder ein Fall für Frau Beider, die ich da an der Stelle dann, Herr Hartmann, gerne kurz zu Wort kommen lassen möchte. Wird Racial Profiling missverstanden, auch in Fällen, in denen es eigentlich nur darum geht, dass ein Verdächtiger, der eben auch dunkelhäutig ist oder andere äußere Merkmale hat, dass der einfach verdächtig ist und deshalb kontrolliert wird?
Warum sollte der verdächtig sein? Also alleine das ist ja schon mal, dass man natürlich irgendwie Autofahrer kontrolliert, ob sie eventuell vielleicht doch was getrunken haben, dass es da Stichproben gibt, das ist völlig normal. Aber auf welcher Grundlage ist das denn mit Migranten der Fall? Also Migranten sind generell kriminell, da muss man sich mal eine Stichprobe durchaus gefallen lassen. Das wäre ja dann quasi die Aussage.
Dann möchte ich einmal ins Wort fallen.
Bitte, Herr Hartmann.
Das war nicht die Intention meiner Aussage.
Das glaube ich Ihnen. Ich habe es nur weitergeführt.
Darauf abgestellt. Bitte lassen Sie mich auch einmal ausreden, bevor das jetzt in die falsche Richtung läuft. Ich habe ausdrücklich gesagt, es macht keinen Sinn, einen weißhäutigen, augenscheinlichen Deutschen nach seinem Aufenthaltstitel zu fragen. So, wenn der mich nach meinem Personalausweis fragt, das ist eine völlig andere Geschichte. Auch den zeige ich sofort ohne irgendeine Diskussion vor. Dazu bin ich so erzogen worden. Das ist ein Beamter, der möchte wissen, wer ich bin. Aus welchem Grund ist mir erstmal egal. Er wird seinen Grund dafür haben. Ich lege das Ding vor, Thema durch. Das kann auch jeder Auswärtige kann das genauso tun. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man legt das Ding vor, der guckt da drauf, ist alles in Ordnung. Guten Tag, guten Weg. Um mehr geht es nicht. Daraus eine Diskussion aufzubauen, das ist doch schon der reine Wahnsinn.
Und da an der Stelle möchte ich jetzt in diese lebhafte Diskussion gern auch noch den Polizeigewerkschafter reinholen. Herr Radek, sind für die Polizei nicht alle Menschen gleich?
Für uns gilt als Polizei das Grundgesetz und selbstverständlich sind alle Menschen gleich. Aber die Polizeigesetze sind auch in Abstimmung mit der Verfassung in Kraft gesetzt worden. In den Polizeigesetzen steht beispielsweise, dass lagebildabhängige Kontrollen nach Erfahrungswissen der Beamten durchgeführt werden können, um eine Aufklärung einer Sachlage herbeizuführen. Da befrage ich jemanden, der ist noch nicht mal verdächtig, sondern ich befrage ihn, ob er ihm etwas Verdächtiges aufgefallen ist.
Aber das klingt jetzt immer noch so technisch. Wir haben ja immer die Fälle, von denen dann berichtet wird, da sind, weiß ich nicht, 50 Leute auf der Straße unterwegs und rausgegriffen werden bei solchen Polizeikontrollen, dann eben häufig diejenigen mit einer dunklen Hautfarbe. Sind die dann doch irgendwie nach den Erfahrungswerten oder nach den Vorurteilen der Polizei doch irgendwie verdächtiger als die anderen?
Die Gerichte schreiben uns da ganz deutlich vor, wie wir uns zu verhalten haben. Und die Gerichte haben auch zum Teil schon gesagt, die Rechtsgrundlagen sind da sehr schwammig gefasst. Und hier muss der Gesetzgeber nacharbeiten, dass eben ausgeschlossen ist, dass ich nur nach dem Merkmal Hautfarbe gehe, sondern dass ich befrage, um einen kompletten Sachverhalt aufzuklären. Ich versuche bewusst, sachlich zu bleiben und bewusst auch entemotionalisiert zu antworten, weil ich glaube, wenn wir Emotion mit Emotion bei diesem Thema beantworten, ist das keine Frage mehr, wie wir uns gegenseitig eskalieren sollten.
Aber da kommen ja zwei verschiedene Ansichten offenbar nicht mal in die Nähe voneinander. Deshalb vielleicht die Bitte an Michael Kuffer, den Politiker. Können Sie das ein bisschen annähern?
Was der Herr Radek sagt, ist doch völlig richtig. Die Polizei hat bestimmte Anknüpfungstatsachen für Kontrollen. So, das ist nicht die Hautfarbe, das sind nur mal zunächst mal Erfahrungen der Polizeibeamten. Und dann passiert ja auch zunächst mal nichts, außer dass eine Person befragt, gegebenenfalls Identität festgestellt wird. So, das hat überhaupt nichts mit dem Pauschalverdacht
aber
zu tun.
Aber den anderen
Punkt
passiert
eins,
das
Punkt
nicht?
Punkt zwei, naja, langsam. Also ich meine, bei dem, was Frau Beiler gesagt hat, muss man natürlich, also die Sache geht danach schon noch weiter. Natürlich können wir auch nicht an der Tatsache vorbei, dass wir in bestimmten Deliktsgruppen Personen mit Migrationshintergrund besonders stark repräsentiert sind. So, das heißt noch nicht, dass die unter Generalverdacht stehen, aber trotzdem ist es zunächst mal ein Faktum. Es gibt andere Deliktsgruppen, da sind andere Personengruppen überdurchschnittlich stark repräsentiert. Auch das führt zu bestimmten Erfahrungen und vielleicht auch eben dazu, dass die Polizei an der einen oder anderen Stelle eine Kontrolle so durchführt, wie sie sie durchführt. Das hat überhaupt nichts mit einem Generalverdacht zu tun. Ist zunächst mal einfach nur Erfahrung, kriminalistische Erfahrung und wir dürfen da auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Mhm. Wir müssen schon aufpassen, dass wir in der Debatte fein sind, dass wir auch genau sind und dass wir ein feines Gespür auch für rassistische Tendenzen haben. Aber wir dürfen auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und überschnappen. Mhm. Und wir dürfen nicht die Polizei unter Generalverdacht stellen. Das will ich nochmal sagen. Dafür gibt es in Deutschland nicht den geringsten Anlass. Das will ich an dieser Stelle der Sendung jetzt auch mal sagen. George Floyd würde leben und sich bester Gesundheit erfreuen, wenn er in Deutschland dieser polizeilichen Maßnahme unterzogen worden
ja,
wäre.
So
wir
wie
haben
Uri
ein solches Problem.
Ist das so? Da muss ich jetzt mal eingreifen.
Nicht. Entschuldigung. Nun ja, muss können ich Sie ja machen, aber ich spreche trotzdem jetzt aus. Ein solches Problem
Fall.
Haben wir in der Polizei
das ist
in Deutschland
überhaupt nicht.
Und,
der Fall.
Wenn
wir haben
es in
so
Hessen.
Viele Fälle, die nicht aufgeklärt werden, die werden. Uri Jalloh wurde ermordet von Polizisten. So zu tun, als ob das nicht der Fall gewesen wäre, ist eine Unfassbarkeit. Seit 15 Jahren gehen wir diesem Fall nach. Also Entschuldigung. Bitte, das muss jetzt auch mal Aufschluss sein mit Märchenstunde. Das kann ich hier so nicht zulassen. Wir haben durchaus viele ungeklärte Fälle, auch bei der Polizei, gerade was dunkelhäutige oder migrantische Menschen betrifft, die Gewalt erfahren haben, wo es eben nicht aufgeklärt wird. Und es sind nicht nur große Fälle wie der NSU. Es sind auch durchaus ganz viele kleine Fälle, wo wir diese Schwierigkeiten und diese Probleme haben. Also jetzt so zu tun, als ob George Floyd hier in Deutschland bestens und gesund aufgehoben wäre. Gestern wurde ein Australier von einem Kontrolleur fast totgewürgt. Also wir haben hier ein Machtproblem, ein strukturelles Machtproblem. Hören Sie doch bitte auf, alles immer schönreden zu wollen. Wir müssen uns um die Probleme kümmern. Es geht nicht darum, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Es geht darum, diese Elemente, die rassistisch sind, aus der Polizei rauszukriegen. Wie kann man sich denn dagegen permanent so verwehren? Es ist mir unbegreiflich. Es geht doch nicht darum, dass wenn ein schlechter Polizist dabei ist, 15 andere schlecht sind. Das ist doch überhaupt nicht der Fall. Und natürlich müssen wir diese Debatte emotional führen. Selbstverständlich müssen wir, weil das ist das, was hier auf den Straßen los ist. Glauben Sie, die Leute sind entspannt und ruhig und werfen deswegen irgendwie mit Dingen um sich oder werden gewalttätig? Wir sind in einer derartig emotional angespannten Lage und da kann nur eins helfen. Zurück zu den Roots. Weniger kontrollieren und mehr nachfragen. Die Polizei muss das Vertrauen wieder aufbauen. Das gab es mal. Das funktionierte mal eine Weile. Aber jetzt irgendwie nonstop irgendwie auf arabische Clan-Kriminalität sich zu konzentrieren, das ist nicht das, was die Menschen brauchen. Die Menschen also, brauchen Vertrauen.
Ja, die Frau Beider ist als Betroffene nachvollziehbar also aufgeregt, das verstehe ich auch. Nein,
Frau Beider, Herr Kofer hat ja auch eine Position über die Bedrohung hinaus.
Sachlich bleibt richtig, was ich sage. Wir haben in der deutschen Polizei kein Rassismusproblem und wir tun gut daran, es der Polizei...
Wir tun gut daran, es der Polizei
nicht pauschal zu unterstellen. Das führt nämlich genau dazu, dass wir nachher Szenen erleben, dass der Respekt vor den Vollzugsbeamten weiter sinkt und dass es sich nachher Personen berechtigt fühlen, Polizisten anzugreifen, Personen, die kontrolliert werden, in Anführungsstrichen beizuspringen, polizeiliche Maßnahmen zu behindern und dergleichen.
Herr Kofer, Satz zu Ende. Wir haben eine Hörerin in der Nähe. Jetzt meldet sich hier die Moderatorin, Entschuldigung, und sagt, wir haben eine Hörerin in der Leitung.
Kein Widerspruch dazu, dass Vorkommnisse aufgeklärt werden müssen, sauber. Okay. Aber mit einem Pauschalverdacht kommen wir da nicht zur Lösung.
Wir machen hier mal einen kurzen Strich, um jemanden reinzulassen in die Sendung, nämlich Frau Jäger, die uns aus Wesel anruft. Guten Morgen, Frau Jäger.
Guten Morgen. Ich kann voll verstehen, warum die Dame so aufgeregt ist. Bin ich auch so aufgeregt. Und ich wünsche mir, dass mein Deutsch besser wäre, weil ich so emotional und aufgeregt bin.
Ja, ich weiß gar nicht im Zusammenhang mit unserer Diskussion, ob ich Sie fragen darf, woher Sie ursprünglich gekommen.
Ich bin dunkelhautiger, natürlich. Ich bin dunkelhautiger. Ich bin ursprünglich aus Äthiopien, aber ich bin Britin. Mhm. So, ich habe mein ganzes Leben in Britain gelebt. Ich bin Engländerin. Ja. Da regt mich auf. Okay, das Thema heute in Kontrovers in Ihrem Programm ist mit Polizisten. Der Herr der Politiker, das er, tut mir leid, aber ich denke, er wohnt in einem anderen Planet. Ja. Ich kann verstehen, das kann man nicht sagen, pauschal, Polizisten in Deutschland sind rassistisch. Das stimmt nicht. Ich habe Detektive und Polizisten, die sehr hilfreich sind, habe ich tägliche Erfahrung gehabt, besonders vor 20 Jahren. Ich wohnte in einem Ort, wo Rechtsradikale ein riesiges Problem war. So, gleichzeitig aber, ich habe auch Erfahrung gehabt, persönliche Erfahrung, wo Polizisten waren Rassisten. Punkt. Weil, wenn ich gefolgt bin von Rechtsradikalen, geschimpft, meine Kinder, kleine Kinder geprügelt und ich wende mich an die Polizisten, sie kommen vorbei und werden sie ein paar Details genommen, gelacht. Ich war ausgelacht, weil für diese zwei Polizisten, die zum Ort kamen, eine Stunde später, war nicht so ernst. So, was soll das sein denn, wenn das nicht rassistisch ist? Erstens.
Ja.
Andere Erfahrungen, wo Polizisten mit Frauen, klein, dunkelhautige und gelogen von Sachen, musste ich mich wehren, ich musste so Anzeige erstellen. Rassistische Fälle gibt's. Ist mir klar geworden jetzt, dass in Deutschland viele nicht merken, nicht wissen, dass man, wenn dunkelhautige ist, eine tägliche Erfahrung entweder mit Polizisten oder mit Racial Profiling konfrontiert sind. Meine eigene Nachbarschaft war entsetzt, und immer wieder so, wie, DAO gibt's doch nicht, kann nicht sein. Sie wusste nicht.
Vielleicht lassen wir Jörg Radek darauf mal antworten. Herr Radek, wie kommt es, dass auch diese Erfahrung sich jetzt, wir kriegen das jetzt von Frau Jäger erzählt, also es ist offenbar eine tägliche Erfahrung von Menschen, die irgendwie anders aussehen als die, die hier in deutschen Familien geboren sind, dass die immer wieder über solche Erfahrungen berichten?
Also wir haben als Polizei vor dem Hintergrund dessen, was jetzt in Hessen mit den Drohmails ausgelöst wurde, aber auch im Zuge der Rassismusdiskussion, die wir haben, stellen wir fest, dass wir in einigen Bereichen ganz offensichtlich ein Imageproblem haben und wir müssen als Polizei uns das Vertrauen erarbeiten. Das ist ganz deutlich.
Es ist eine Sache von rausfinden, ja, welche Polizistin. Polizist ist ein Beruf. Ist ein wichtiger Beruf. Ja. Und in jedem Beruf gibt es Menschen, die rassistisch sind. Aber weil sie die Macht haben, man sollte, die Politiker müssen rausfinden, welche Ausbildung da gibt, welche Menschen als Polizisten. Ich kenne einen Polizist, der hier in der Umgebung aufhören musste, einen jungen Mann, weil er mir gesagt hat, er könnte damit nicht leben, wie viele Rechtsradikale in der Polizei sind, in Borken.
Michael Kuffer, wie kriegen wir denn, das kommt ja jetzt von Frau Beider und Frau Jäger, bei der ich mich jetzt schon mal sehr herzlich für Ihren Anruf bedanken möchte, das kommt jetzt immer wieder, eigentlich ist es kein Grundmisstrauen gegen die Polizei, sondern es ist der Wunsch, dass da schlechte Elemente, sag ich mal, dass die entfernt werden aus dem Polizeidienst. Warum klappt das nicht?
Naja, das klappt doch. Also nochmal, selbstverständlich gibt es Rassismusvorfälle. Die gibt es in der Gesellschaft, die gibt es in der Polizei, die an der Stelle natürlich auch ein Abbild der Gesellschaft ist. Die gibt es auch in anderen Ämtern, es gibt sie auch in Firmen. Das ist unakzeptabel und dafür muss es Mechanismen geben. Was wir hier diskutieren, ist aber doch eine andere Frage, nämlich die Frage, gibt es ein strukturelles Rassismusproblem? Gibt es in der Polizei einen überdurchschnittlichen Rassismus gemessen an den Verhältnissen in der Gesellschaft und gibt es strukturelle Verhältnisse, dass das die Rassismus fördern, die Rassismus sozusagen nicht aufklären und dergleichen.
Und
dagegen spreche ich mich aus. Und Herr Radek, wenn ich ihn richtig verstanden habe und wenn es möglich gewesen wäre, nachdem Frau Beider dazwischen gequatscht hat, dass er mal einen Gedanken fertig entwickelt hätte, dann glaube ich, dass er an der Stelle nichts anderes gesagt hat. Selbstverständlich gibt es Fälle und die sind inakzeptabel. Aber daraus den Schluss zu ziehen, es gäbe ein strukturelles Problem und es gäbe einen gängigen Alltagsrassismus in der Polizei, dagegen verwahre ich mich und ich verwahre mich weiterhin. Und ich tue es gerade deshalb, weil die Fälle in Frankfurt natürlich schwerwiegend sind. Übrigens kann ich das, was in Frankfurt passiert ist, nicht mit Rassismus abtun. Das sind Verbrecher, die so etwas machen. Das hört nicht beim Rassismus auf. Das geht weit darüber hinaus. Sind zwei Paar Schuhe.
Also zunächst mal freue ich mich immer ich über eine lebhafte Diskussion, das sage ich jetzt mal dazwischen, weil die Sendung kontrovers heißt.
Ich wurde gerade aufgefordert, einzugrätschen und dann werde ich dafür angemacht, dass ich
alles gut, Frau Beider. Sie sagen jetzt was und dann darf der Herr Radek reagieren, bitte. Frau Beider?
Ja. Ach, das jetzt darf ich also was sagen.
Ja,
rede ich jetzt irgendwie dazwischen? Ist jetzt hier irgendjemand, fühlt sich jetzt jemand hier unterbrochen?
Nein, also ich als Moderatorin habe Ihnen jetzt das Wort erteilt.
Ich finde das unglaublich.
Und Sie haben es jetzt.
Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Imageproblem ist ja nun bei weitem untertrieben. Imageproblem ist ein Relativierungsversuch. Das muss man an dieser Stelle mal ganz genau sagen. Wir haben hier ganz andere Probleme als Imageprobleme. Und natürlich haben wir strukturellen Rassismus. Racial Profiling ist ein strukturelles Rassismusproblem innerhalb der Polizei. Struktureller Rassismus ist auch, wenn man zum Beispiel wie im NSU-Fall, unabhängig von Zeit und Ort, haben die Polizisten alle in eine Richtung ermittelt. Und zwar in die Richtung, dass es kriminelle Clan-Strukturen geben müsste und dass das wahrscheinlich wieder Ausländer unter sich sind, die sich angreifen und beleidigen. Man hat nicht in einer Sekunde daran gedacht zu ermitteln, sagen mal, könnten die eventuell Opfer von Deutschen geworden sein. Das ist struktureller Rassismus. Struktureller Rassismus Rassismus ist das, was mit Uri Jalloh passiert ist. Dass dieser Fall von A nach
wir
B
wir wissen leider noch wird, nicht, was mit Uri Jalloh passiert nein, ist.
Wir wissen das sehr wohl. Das ist sehr wohl ermittelt worden über selbstständige Kommissionen. Wir wissen sehr, sehr viel über Uri Jalloh. Und es ist eine Unfassbarkeit, dass da ein Staatsanwalt war, der das auch durchaus anklagen wollte, weil er die Beweislast gesehen hat. Und dem wird der Fall dann entzogen und in ein anderes Bundesland gegeben. Und das sind strukturelle Probleme, von denen wir sprechen, ganz genau. Und das ist natürlich auch struktureller Rassismus, besonders wenn es immer nur Dunkelhäutige oder eben POCs wie mich betrifft.
Ganz Herr Radek, dazu jetzt bitte.
Also ich greife mal auf, wir kriegen hier als Polizei einen Button aufgeklebt, das nicht in Gänze allein nur uns gehört. Wenn Sie davon sprechen, dass der Fall Uri Jalloh nicht aufgeklärt wurde und dass es einen Staatsanwalt gegeben hat, Staatsanwalt ist zum Beispiel nicht Bestandteil der Polizeiarbeit. Und wenn das Justizministerium seinen Staatsanwalt es untersagt, weiterzumitteln, ist das kein Problem der Polizei an dieser Stelle. Das will ich mal ganz deutlich sagen. Dieser Staat ist so konstruiert, dass die Polizei eben nicht Willkürmaßnahmen treffen kann. Jede Maßnahme, die die Polizei in Deutschland trifft, kann von einem unabhängigen Gericht überprüft werden. Ich will das ganz deutlich sagen. Und die Handwerkszeuge, die die Polizei zur Verfügung gestellt bekommt, die zimmert sie sich nicht selbst, sondern gibt es Parlamente, die schaffen unsere Gesetze. Und diese Gesetze werden abgeprüft durch das Verfassungsgericht, gerade jetzt wie am Freitag passiert, ob diese kompatibel sind mit unseren Verfassungsgrundsätzen. Und dann stellt das oberste Gericht fest, ihr als Polizei dürft nur noch in einem konkreten Verdacht, dürft ihr noch auf persönliche Daten im Darknet zugreifen. Das heißt, ein unmittelbarer Schaden muss bevorstehen. Das setzt uns als Polizei unglaublich unter Druck, weil die Hürde, auch in so einem Fall, wie er hier vorliegt mit den Drohmails, die Hürde sehr hochgeschlagen ist, aber nicht von uns selber, sondern von den Gerichten. Das ist Gewaltenteilung, dazu bekenne ich mich. Hier wirkt ein gesamtes System. Und dann heißt es schlicht und ergreifend, die Polizei hat ein strukturelles Rassismusproblem. Dagegen verweigere ich mich. Wir haben eine sehr gute Ausbildung in der Polizei. Wir werden als Polizei weltweit eingesetzt. Wir als Polizei stellen vermehrt Bewerber mit Migrationshintergrund ein, weil wir eben auch als Polizei Garanten sein wollen, dass diese Gesellschaft vielfältig und bunt ist. Das muss auch in unseren Reihen abgebildet sein. Aber es wird pauschal kritisiert.
Wir laufen wieder auf die Nachrichten zu. Ich möchte aber an der Stelle vielleicht auch noch mal ein, zwei Mails vorlesen, Herr Radek, die Ihnen gefallen werden. Monika Dittmann schreibt, Irregeleitete und Ideologen gibt es in der ganzen Gesellschaft, leider also auch in der Polizei. Deswegen hänge ich mein Vertrauen in die Polizei erstmal nicht an den Nagel. Und die eine Mail von Peter Wünsch, der schreibt, ich war beruflich in vielen Ländern. Mein Urteil, die bundesdeutsche Polizei ist die beste der Welt. Es kommen jetzt die Nachrichten. Um 10:55 diskutieren wir weiter in Kontrovers. Und dann geht es um die Frage, wie man diese in Anführungszeichen beste Polizei vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Herr Radek, Sie haben kurz vor den Nachrichten noch einmal ein Plädoyer gehalten für die Polizei und was sie alles versuchen in der Ausbildung ihrer Beamten, um Missstände gar nicht erst aufkommen zu lassen oder abzubauen. Die Ausbildung ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben auch erwähnt, dass die Polizei jetzt versucht, eben viele Migranten auch in den Polizeidienst zu holen. Merken Sie denn, dass diese Bemühungen schon fruchten, dass das Klima in der Polizei etwas freundlicher wird, auch gegenüber Menschen, ich sage das jetzt mal mit einer anderen Hautfarbe?
Also es hat seine Wirkung, wenn beispielsweise Baden-Württemberg und Berlin ihren Anteil an Einstellungen und an erfolgreichen Einstellungen bei 30% hochfahren. Das zeigt, dass wir also auch attraktiv sind als Polizei für alle Menschen, die einen Beruf in Deutschland ausüben wollen. Das macht natürlich auch was im Innenbereich. Die Ausbildung beispielsweise an der Ausbildungsstätte der schleswig-holsteinischen Polizei in Eutin, die haben ein Projekt aufgelegt gegen Rassismus und das zeigt, wir befassen uns damit. Wir befassen uns auch damit, weil wir ja auch die Gesellschaft, die vielfältiger und bunter geworden ist in Deutschland, weil wir sie auch schützen wollen, weil wir um unsere Garantenstellung für diese Gesellschaft wissen.
Idil Beider, ich habe ganz viele Interviews jetzt auch in den letzten Tagen nochmal von Ihnen gelesen und Sie haben da immer gesagt und haben es auch in unserer Sendung schon mal erwähnt, früher war das ja gar nicht so, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund bedroht gefühlt haben von der Polizei. Was hat sich denn da geändert? Oder umgekehrt gefragt, wohin müsste die Reise denn gehen, dass da wieder mehr Vertrauen entsteht?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt nach meiner Informationsgrundlage, ist das richtig, dass die Polizeiausbildung 2 Jahre ist und wenn man studiert 3 Jahre, dann kann ich, wenn das der Fall ist, dann kann ich dazu nur sagen, das ist mitnichten eine gute Ausbildungszeit. Das ist ein derartig diffiziler Job. Das ist ein systemrelevanter Job. Für mich ist es ein bisschen wie ein Chirurg, der jetzt nach 2 Jahren schon an meinem Herzen operieren kann. Polizisten müssen weitergebildet werden und zwar permanent. Also es entstehen auch immer wieder neue Dinge. Auch das Thema Rassismus entwickelt sich auch in verschiedene Richtungen und da muss einfach noch viel mehr Öffnung entstehen, sodass man, und das ist, möchte ich hier nochmal an dieser Stelle betonen, mein Anliegen, dass man die Polizei nicht in eine Situation bringt, wo sie permanent überfordert ist. Mhm. Und ja, ich denke, was auch ein Teil der Situation ist, ist, dass natürlich Polizisten, die so viel Negativerfahrung in ihrem Job haben, der Beruf Polizei ist ja auch nicht Gänseblümchen pflücken. Der Beruf der Polizei ist eben genau mit Kriminellen umzugehen. Das ist der Beruf. Also ich verstehe jetzt auch nicht, dass man da erwartet, dass sich jeder nicht kriminell verhält. Wir haben Elemente in der Gesellschaft, die da sind. Menschen, wir werden kriminell als Menschheit. So ist das. Und damit muss man umgehen. Ein Polizist muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass er einen gefährlichen Beruf hat. Und das meine ich mit diffiziler Beruf, systemrelevant. Das ist nicht so einfach. Natürlich gibt es auch Angriffe auf Polizisten. Sind die schön? Die sind niemals schön. Aber das ist ein Teil des Berufs.
Ist die Polizei überfordert, Michael Koffer?
Ja, völlig.
Michael Koffer, wie beantworten Sie die Frage, ist die Polizei überfordert?
Womit soll die Polizei überfordert sein? Die Polizei ist in Stuttgart und in Frankfurt niederschwellig eingestiegen, wenn Sie darauf anspielen. Das wird sicherlich in Zukunft so nicht mehr stattfinden können. Diese Dinge müssen im Keim in Zukunft stärker unterbunden werden.
Also keine Deeskalation mehr.
Ich sehe deswegen, was heißt Deeskalation? Also Sie können doch bei diesem Ausmaß an Gewalt, wo wollen Sie denn da deeskalieren? Sie müssen hier klare Grenzen aufzeigen. Und natürlich müssen wir auch klären, wo die Täter herkommen. Entschuldigung, wir haben in Stuttgart mittlerweile Hinweise darauf, dass die meisten Täter von außerhalb Stuttgarts angereist sind. Das ist der eine Punkt. Und wenn wir Täter mit Migrationshintergrund haben, dann müssen wir auch die Frage prüfen, ob wir ausländerrechtlich von Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung Gebrauch machen können. Und wenn wir das tun, dann machen wir das. Ausländerrecht ist auch Sicherheitsrecht. Selbstverständlich müssen wir wissen, wo die Leute herkommen und selbstverständlich müssen wir davon auch Gebrauch machen. So, warum wir da jetzt deeskalieren sollten, die Polizei hat doch nichts eskaliert, sondern wir haben ein ungekanntes Ausmaß an Gewalt dort erlebt. Mhm. Also,
nein, ich meinte, es war ja offenbar so, dass die Polizei versucht hat, die Lage zu beruhigen und trotzdem angegriffen wurde. Also das ist ja dann die berühmte Deeskalationsstrategie. Vielleicht kommen wir weiter. Ich lese mal eine Mail von Diana Röke vor. Die schreibt, vielleicht könnte man in der Ausbildung der Polizistinnen auf Differenzieren, Verstehen komplexer Situationen und souveränes Überwinden von Unsicherheitszuständen mehr Wert legen oder danach auswählen. Sie merken, ich versuche den Blick ein bisschen nach vorne zu richten. Sind das, Jörg Radek, sind das so Felder, was Frau Röke uns schreibt, wo Sie sagen, ja, da müssen wir uns in der Tat noch ein bisschen stärker bemühen, um unsere Beamten auch besser vorzubereiten auf das, was sie dann in ihrer beruflichen Praxis erleben?
Also je nach Laufbahn dauert ja die Ausbildung in der Polizei 2,5 bis 3,5 Jahre. Und im Mittelpunkt steht eben nicht die Anwendung des unmittelbaren Zwangs, sondern im Mittelpunkt steht schon sehr früh in der Ausbildung sogenanntes Situationstraining. Das heißt, dass die Polizeischüler herangeführt werden in ganz normalen Situationen, damit sie auch sich daran gewöhnen, dass sie ein Uniformträger sind, dem man vertraut und dem man auch einen Respekt und Autorität entgegenbringt. Und so steigern wir in der Ausbildung auch bis hin in Konfliktsituationen. Also es gilt in allen Polizeien in Deutschland der Grundsatz, zunächst erstmal wird das Wort ausgebildet, bevor wir dann in die Zwangsmittel, in die körperliche Gewalt gehen. Das heißt, das Kommunikationstraining in der Polizei hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Und ich will auch einen Aspekt noch hinzufügen. Gerade neue Einsatzlagen, jetzt in diesem Jahr, die sogenannten Hygienedemos, waren für die Kollegen der Bereitschaftspolizei eine neue Herausforderung. Ich sehe die Bilder vom Berliner Alexanderplatz vor mir, wo die Polizei eben nicht eingeschritten ist, obwohl die Meldeauflagen nicht erfüllt worden sind. Und wir haben 35.000 Menschen die Möglichkeit gegeben, das Versammlungsrecht auszuüben. Normalerweise hätten die Kollegen einschreiten müssen. Sie haben es nicht getan, weil sie eben keine Eskalation wollten. Also wir sind eine Lernorganisation und wir versuchen auch die Einsatzlagen auszuwerten. Stichwort Hygienedemos, wo wir sagen, was haben wir jetzt hier auf einmal für ein Klientel uns gegenüber? Das haben wir noch nicht gekannt. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder auch andere Situationen gehabt. Ich will an die Pegida-Demonstration erinnern, die uns vor ganz anderen Herausforderungen gestellt hat. Also wir passen uns den Lagen, die wir bewältigen müssen, passen wir uns an und wir lernen aus den Lagen heraus.
Herr Stocker aus Bremen ruft uns an. Guten Tag, Herr Stocker.
Ja, Martin Stucke, ich bin Strafverteidiger in Bremen, aber bundesweit tätig und seit über 35 Jahren. Das heißt, ich kann zu dem Thema institutioneller Rassismus bei Polizei, aber auch Justiz, da muss ich Herrn Radek natürlich völlig recht geben, da muss man auch gucken, vieles beitragen. Ich sag mal so, aus vielen, vielen praktischen Fällen erlebt man unterschiedliches polizeiliches, aber auch staatsanwaltschaftliches Handeln, wenn es um Migranten geht, wenn es um Farbige geht. Allein bei Beweiswürdigungsfragen, wem wird geglaubt und wie wird sich verhalten? Da hat man dann so ein Statusgewissen und wir Verteidiger gehen im Grunde davon aus, dass es einen Großteil an wirklich super Polizeibeamten gibt, aber auch ein Drittel, die rechtsradikal sind.
Ein Drittel, das ist aber wahnsinnig viel.
Das würden wir so über den Daumen peilen und zwar seit 30 Jahren. Wir hatten immer wieder den einen oder anderen Skandal, die in Bremen hieß der Schwarzafrikaner, der bei einem Brechmitteleinsatz umgebracht wurde von der Polizei, Condé. Immer wieder hatten wir Fälle und immer wieder gibt es dann eine Öffentlichkeit, die dann kurzfristig natürlich aufschreit. Und dann hat man ganz häufig aber eine Reaktion, wie wir es hier in den 90er Jahren hatten, bei einem großen SEK-Skandal. Da sagte der Polizeipräsident, ich glaube meinen Beamten bis zum Beweis des Gegenteils. Da habe ich immer gesagt, ich führe ein Büro mit Angestellten. Wenn das die Haltung von mir wäre in meinem Büro, dann würde ich grundsätzlich was falsch machen, weil ich muss misstrauisch sein, wenn ich einen Machtapparat führe. Das ist vollkommen in Ordnung, sich hinter die Leute zu stellen, aber man muss nach innen muss man skeptisch sein. Und so wie die Ermittlungen in der Regel immer laufen, sind das irgendwelche Innenrevisionen. Und jetzt mit Verlaub, aus den Verfahren kommt in der Regel nichts raus. Einen Polizeibeamten wegen eines Übergriffs anzuzeigen, fällt schwer. Man läuft das Risiko, dann wegen Widerstandes angezeigt zu werden.
Also schottet die Polizei sich ab?
Die versteht es in den letzten Jahren sehr viel besser als früher, mit Angriffen umzugehen. Aber es ist kein Imageproblem. Auf der Ebene kann man es nicht diskutieren. Also mit Sicherheit nicht, sondern So redet im Grunde dann der Politiker, der an Umfrageergebnissen interessiert ist. Der muss sein Image verbessern, dann werden die Umfragen besser. Die Polizei macht Punkte bei jedem Einsatz. Und das sind entweder Pluspunkte oder es sind Minuspunkte. Und es gibt viele von den Mandanten, die dann auch mitunter loben, das war ein richtig korrekter Polizeieinsatz. Habe ich jetzt auch mal erlebt, Herr Stucke.
Okay, Herr Stucke, vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Radek muss darauf reagieren können. Die Frage, Herr Radek, gibt es so etwas wie einen falschen Chorgeist in der Polizei? Wird da auch vertuscht oder nicht aufgeklärt, weil man sich als Ganzes zusammenhalten und schützen möchte?
Also wir brauchen einen Zusammenhalt in der Polizei, damit wir kritische Einsatzlagen bewältigen können. Da bin ich froh, dass ich links und rechts neben mir einen Kollegen habe, auf den ich mich verlassen kann. In dem Augenblick, wo es allerdings zu einem Missbrauch führt, da muss dagegen vorgegangen werden, ohne Zweifel.
Passiert das denn?
Das passiert. Es gibt eine interne Auseinandersetzung. Aber lassen Sie mich noch eine Bemerkung nur zu dem Hörer eben sagen. Also das ist ja an Pauschalität nicht mehr zu überbieten. Wahllos in den Raum zu stellen, ein Drittel der Polizei sei irgendetwas. Woraus ist das denn belegt? Genau das ist die Verfahren, die wir seit einigen Wochen beobachten. Wir genießen einen hohen gesellschaftlichen Anspruch und jemand behauptet, ein Drittel in der Polizei ist rassistisch und dann heißt es, in Ordnung, dann nehmen wir das widerspruchslos hin. Und jetzt müssen wir als Polizei beweisen, dass wir nicht rassistisch sind. Sie merken, wie sich diese Diskussion gewandelt hat.
Idil Beider, ist das so? Ist ein gesellschaftliches Klima entstanden, in dem es leichter ist, die Polizei auf die Anklagebank zu setzen und mit pauschalen Vorwürfen zu überziehen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass einfach nur die Courage und auch die Integrität von der Gesellschaft in der Hinsicht ein bisschen mehr gewachsen ist, dass man einfach sagt, ja okay, es gibt da wirklich große Probleme und ich würde das so unterzeichnen, 25% Minimum, mindestens.
Woher haben Sie die Zahl?
Das ist etwas, wo ich sage, das ist auch eine Vermutung.
Ihr seid nur so Statistiker, das sind auch, meine Herren.
Ja, jetzt danke schön, dass Sie mich hier nochmal unterbrechen und dazwischen quaken, um es mal so zu sagen, wie Sie es sagen. Ja, also dann beantworten Sie doch die Frage. Dann gebe ich das mal weiter.
Bitte schön. Herr Koffer, haben Sie Statistiken?
Ich habe keine und deshalb setze ich so einen Unsinn auch nicht in die Welt. Und die Frau Beider hat auch keine und der Verteidiger hat vermutlich auch keine.
Die Frau Beider, was die Frau Beider hat, das können Sie überhaupt gar nicht bestimmen hier. Also werden Sie bitte nicht grenzüberschreitend. Bleiben Sie bitte bei Ihnen und bei dem, was Sie wissen, was ich weiß. Darüber können Sie sich überhaupt kein Urteil erlauben. Entschuldigen Sie bitte.
Aber wenn wir keine Statistiken...
Würde ich vorschlagen, dass wir uns wieder beruhigen und wenn die Frau Beider eine Statistik hat, dann kann sie sie doch mit uns teilen.
Aber vielleicht können wir ja auch Statistiken erstellen, wenn es die jetzt noch nicht gibt. Ich komme nochmal zurück auf die Studie zum Racial Profiling bei der Polizei, die der Bundesinnenminister Horst Seehofer ja nicht möchte, weil er sagt, Racial Profiling ist ja verboten. Dann muss man auch keine Studie dazu machen.
Ja, ganz genau. Ganz schlau ist das. Super.
Herr Koffer.
Es ist ein ganz schmaler Grat, sage ich nochmal, zwischen dem Auswerten anhand kriminalistischer Erfahrungen und Racial Profiling. So. Und ich sage es nochmal, da müssen wir ein feines Gespür haben, auch für Strömungen und für Tendenzen, aber mit einem Pauschalverdacht und mit einer Fragestellung, die von vornherein in eine bestimmte Richtung führt, werden wir dem Problem nicht gerecht. Und deshalb und mit diesen Gründen hat sich der Bundesinnenminister dagegen gewehrt und ist auch richtig so.
Herr Luckner aus Braunschweig ruft uns an. Und Herr Luckner, ich entschuldige mich, weil Sie warten jetzt schon ziemlich lange in der Leitung. Hallo.
Nö, ist doch. Hallo, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie.
Hallo. Ja, ist doch kein Problem. Ich wollte nur auch ein paar Punkte bringen.
Machen Sie mal zwei.
Machen wir mal zwei. Ich sehe alle Standpunkte, kann ich verstehen. Worüber vielleicht in unserer Gesellschaft auch ein bisschen zu wenig gesprochen wird, ist also erstens so Vorfälle, die jetzt in Stuttgart passiert sind und in Frankfurt, das hat in unserer Gesellschaft einfach nichts zu suchen. Das geht einfach nicht. Das ist eine rote Linie und Migrationshintergrund hin oder her. Das gehört sich so nicht. Dieses Land bietet so viele Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln, was aus seinem Leben zu machen. Und natürlich ist es doppelt nochmal so hart, wenn man eventuell einen Migrationshintergrund hat in Deutschland. Aber was diese Gesellschaft einem bietet und anbietet an Support, an Unterstützung und Hilfe, rechtfertigt nicht, dass man in Stuttgart die Innenstadt auseinandernimmt und in Frankfurt. Und man muss auch, ich finde, es wird auch wirklich ernsthaft mal Zeit, in unserer Gesellschaft darüber zu reden, über Gewalt, die von jungen Männern mit Migrationshintergrund in dieser Gesellschaft ausgeht. Und das ist nicht gering. Und natürlich gibt es auch Polizeigewalt, ob es jetzt Racial Profiling gibt, sei jetzt mal dahingestellt. Als Polizist, glaube ich, ist der Job unglaublich schwierig. Die Jungs halten Tag für Tag ihren Kopf hin, ihr Leben hin für uns. Das kann man aus einer Amtsstube heraus und vielleicht auch aus der Redaktion als Journalist ist vielleicht nicht so sinnvoll beurteilen. Die haben einen verdammt harten Job und gewisse Menschen sind halt auch für gewisse Straftaten einfach verantwortlich. Und das muss man auch mal so im Raum stehen lassen.
Herr Luckner, an der Stelle würde ich gerne Frau Beider fragen, was soll denn passieren? Wie soll denn die Polizei umgehen mit jungen Männern, wie wir sie jetzt in Frankfurt erlebt haben oder auch in Stuttgart erlebt haben? Was wäre denn ein Umgang, wo Sie sagen würden, der ist angemessen?
Also zuerst mal zum Beispiel stellt sich die Frage, warum überhaupt wir rausgezählt werden als mit Migrationshintergrund. Wir haben einen deutschen Pass, wir sind Deutsche. Ich möchte gerne wissen, wozu es dienlich sein soll, Migrationshintergrund so derartig explizit auszustellen. Das ist schon rassistisch an sich. Denn wir sind Deutsche.
Entschuldigung, Frau Beider, lassen Sie den Hörer dann kurz dazu was sagen.
Aber ich habe doch selbst nicht ausgesprochen.
Ja, dann geht's weiter.
Ich möchte doch noch was sagen. Ich bin doch noch nicht
fertig. Können Sie ja. Lassen Sie ganz kurz Herrn Luckner reagieren. Und dann, Herr Luckner.
Es tut mir leid, also irgendwie muss man ja klassifizieren und kategorisieren. So, und das ist einfach eine mühselige Diskussion, da jetzt mit so einem Feigenblatt-Argument zu kommen, was also total lächerlich ist. Warum immer wir Armen mit Migration? Es ist halt das gleiche Muster. So, ich habe super viele Freunde, die haben Migrationshintergrund, denen ist das ziemlich Pumpenwurst, die sind mit mir in die Schule gegangen, die sind mit mir aufgewachsen. So, es ist aber immer sozusagen das gleiche Profil. So. Und also die einfach tendenziell höheres Gewaltpotenzial haben. Sei es jetzt, ob man jetzt abends feiern gehen will oder in anderen Situationen. Das muss einfach auch mal angesprochen werden.
Ich pack's nochmal, Herr Luckner, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich pack's nochmal eine Frage an Frau Beider, damit sie nochmal zu Wort kommt. Frau Beider, die Polizei sagt, in beiden Fällen Stuttgart, Frankfurt, waren es eben vor allen Dingen junge Männer mit Migrationshintergrund, wie auch immer geartet der
das
ist. Das wissen wir nicht.
In der Regel sind es wahrscheinlich Deutsche. Sie haben einen deutschen Pass.
Und das macht keinen Unterschied für Sie, wenn man sieht, da braut sich was zusammen. Das macht für Sie keinen Unterschied, wenn das immer dieselbe Gruppe ist, die da auffällig wird.
Na, ich denke, es ist genauso ein Unterschied. Natürlich müssen wir das so betrachten, wie es eingebettet ist in den ganzen sozialen Rahmen. Wenn wir jetzt im Osten, Ostteil des Landes, viele Nazis haben, die Nazi-Aufmärsche machen, die dort Gewalt ausüben, die dort Polizisten angreifen, dann ist das ja auch eine gesonderte Situation, die man bestimmt verstehen muss. Aber da wird nicht explizit gesagt, das sind Deutsche ohne demokratischen Hintergrund.
Wird das also nicht gesagt, Herr Koffer?
Diese Art der Differenzierung, das müssen wir dann schon machen. Und ich denke, Migrationshintergrund, diese ganze Identitätspolitik, die dahinter steckt, das ist nicht in Ordnung. Also darüber müssen wir ja auch sprechen. Wir können ja nicht sagen, nö, jetzt müssen wir mal darüber sprechen, über migrantische Gewalt. Wir müssen über Männer, die gewalttätig werden, generell sprechen. Weil das ist kein explizites Merkmal von migrantischen jungen Männern. Mhm. Das ist ein generelles Problem von jungen Männern in bestimmten Situationen. Also wieso wird das dann in dem Augenblick, ist der Generalverdacht dann in Ordnung? Oder
Herr,
wie?
Herr Koffer, gibt es keinen Generalverdacht gegen Männer, junge Männer in Ostdeutschland, die sich in sehr rechten Kreisen bewegen?
Generalverdacht ist in der einen wie in der anderen Frage völlig unangebracht. Aber wenn, wenn ich bestimmte rechtsextremistische Erscheinungsformen habe oder eventuell sogar rechtsextremistische Gewalttaten, frage ich mich natürlich auch, wo kommen die Täter her und woher kommt das? Und umgekehrt ist es doch genauso. Jetzt müssen wir verschiedene Dinge auseinanderhalten. Natürlich ist auch die Frage, ob mit einem Migrationshintergrund da ist, eine relevante Frage, weil sich erstens die Frage stellt, sind es Deutsche? Das war in Stuttgart nach meinen Erkenntnissen jedenfalls die Minderheit, die einen deutschen Pass hatte. Bei denjenigen, die keinen deutschen Pass hatten, kommen ausländerrechtliche Maßnahmen in Betracht, unter anderem die Aufenthaltsbeendigung. So, bei Deutschen kommt das nicht in Betracht. Dann schließt sich die zweite Frage an. Auch wenn es Deutsche sind, kann es sein, dass wir ein Integrationsproblem oder ein Integrationsdefizit haben. Auch darüber müssen wir sprechen, weil wir sonst darauf nicht reagieren können. Das hat überhaupt nichts mit Diskriminierung zu tun. Pauschalverdacht wäre, wenn ich sagen würde, jemand kommt aus diesem oder jenem Land oder hat diese oder jene Hautfarbe und deshalb unterstelle ich ihm, dass er pauschal gewalttätig oder sonst irgendwas ist. Mhm. Aber wenn Taten passiert sind, wenn bestimmte Gewaltformen zutage getreten sind, sich dann die Frage zu stellen, woher kommt es? Gibt es bestimmte Tätergruppen, in denen das überdurchschnittlich repräsentiert ist und was folgt daraus, ist völlig legitim.
Herr Koffer, ist auch richtig. Herr Koffer, Frau Beider hat was gesagt. Sie haben was gesagt. Kurz vor Ende der Sendung nehmen wir noch Frau Misch aus Hamburg in die Sendung. Guten Tag.
Ja, hallo.
Ihr Punkt, Frau Misch, bitte kurz.
Okay, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das Problem überhaupt nicht erkannt wird, außer Frau Beider. Und wenn das Problem nicht erkannt wird, dann werden diese jungen migrantischen Männer irgendwann mal bemerken, dass sie mehr als die Polizei sind. Und dann wird es ein echtes Problem geben.
Danke.
Und ja, das war jetzt sehr kurz.
Ja, das war kurz. Und wir lassen Herrn Radek von der Gewerkschaft der Polizei darauf reagieren. Herr Radek, bitte.
Also wie die Polizei darauf reagiert, das hat sie in Stuttgart ganz deutlich gezeigt. Man hatte Erkenntnisse, man hat schon das Personal aufgestockt und man ist trotzdem statt einem anderen Kräfteverhältnis gegenüber. Und ich glaube, hier müssen wir ganz deutlich trennen, wenn die Repräsentanz der Polizei im öffentlichen Raum dazu führt, dass Polizisten mit Steinen beschmissen werden, nur weil sie da sind, ob das in Konnewitz ist, ob das in Stuttgart ist oder ob das in Frankfurt ist, dann hat das zunächst etwas mit der Gefahrenabwehr zu tun und da interessiert mich der Migrationshintergrund an der Stelle herzlich wenig. Es geht um Gefahrenabwehr und da werden wir als Polizei uns demnächst auch stärker, robuster zeigen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann die Kritik geben wird, leben wir in Deutschland in einem Polizeistaat. Nur weil wir dann an diesen Brennpunkten präsenter sind als vielleicht in der Vergangenheit. Der zweite Ansatz ist, und da denke ich, müssen wir auch in der Tat drüber nachdenken, wie kann eine Prävention aussehen, dass wir diese Gruppen, die uns hier Probleme bereiten, damit wir ihnen ein Angebot unterbreiten können, dass sie sich in diese Gesellschaft integrieren. Das ist ein Punkt, den wir als Gesellschaft und Polizei schon seit längerem fordern. Wir brauchen ein gesamtstaatliches Konzept für die Migration. Da sind viele gesellschaftliche Gruppen mit einbezogen. Da ist die Zivilgesellschaft sehr präsent und da muss zusammengewirkt werden, damit wir als Polizei weniger Arbeit haben. Das muss man ganz deutlich sagen. Und ich glaube nicht, dass es zu einer Situation kommen wird. Ich habe einige Jahre randalierende Fußballfans begleiten dürfen. Es gab selten einen Augenblick, dass wir zu wenig waren als Polizisten. Und genau das ist aber ein Verhältnis, in das ich gar nicht zurück möchte, dass ich nur durch Zeigen von Stärke, durch Mannstärke, durch Personalstärke, dass ich dann eine Situation dadurch in den Griff bekomme, sondern wir müssen weit vorher anfangen.
Jörg Radek von der Gewerkschaft der Polizei hatte jetzt das Schlusswort in unserer Diskussion. Und das macht ja auch ein bisschen Hoffnung, wenn er sagt, wir müssen uns alle an einen Tisch setzen. Ich würde mal denken, da hat keiner unserer Diskutanten was gegen einzuwenden. Das waren außer Jörg Radek Idil Beider, die Kabarettistin, und Michael Kofer, CSU-Innenpolitiker im Deutschen Bundestag. Kontrovers heute zum Thema Drohschreiben aus Amtsstuben, die Polizei, dein Feind oder Helfer. Moderiert hat das Ganze Christine Heuer und die wünscht Ihnen einen guten Tag.